Mit dieser Koalition, dieser erlaubten Koalition, wird folglich nichts anderes erlaubt und praktiziert, als die Sicherung der dauerhaften Benutzbarkeit der Arbeiterklasse gegen den permanenten Angriff auf den Lohn und auf die Arbeitsnatur der Anwender sicherzustellen. Einem Lohn, der es erlaubt, das nächste Jahr die Reproduktion für die Arbeit zu bezahlen, eine Arbeitszeit, die es erlaubt, sich auch längerfristig für die Unternehmen ins Zeug zu legen und so weiter. Das ist der Inhalt der Kämpfe. Und das heißt umgekehrt, das ist die Verhinderung der Wirkung freigesetzter Konkurrenz unter Lohnarbeitern. Jeder Lohnarbeiter in der Konkurrenz freigesetzt, müsste nämlich versuchen, um Arbeit zu bekommen, um bezahlte Arbeit zu kommen, den Konkurrenten, den anderen Lohnarbeitern zu unterbieten. Das heißt, er wäre der Erpressung des Unternehmers, des anderen, der Gewerbetreibenden frei ausgeliefert. Die erlaubte Koalition setzt also periodisch der Ruinierung der Arbeit durch die Erpressungsmacht, die in der Freiheit der Gewerbetreibenden eingeschlossen ist, einen Riegel vor. Das meine ich damit, wenn ich sage, Koalitionen sind Moderierungen der unerwünschten Wirkungen der Konkurrenz der Lohnarbeiter untereinander, die als einzige Abteilung der Arbeitssuche während der Erpressung durch das Kapital frei ausgeliefert und müssten sich im Kapital, gibt es mehrere Stellen, wo Marx das beschreibt, Ende des 8. Kapitels, ist so eine wunderschöne Stelle. Genau das Ende, lest es mal zu Hause nach. Das ist die Sache mit der Schlange der Qualen, die das Buch zu Hause haben. Das ist die Art und Weise Moderierung. Nichts anderes ist der Inhalt der Koalitionsfreiheit. Und schon sind wir bei der nächsten Freiheit im System demokratischer Freiheiten. Das mag jetzt ein bisschen verwundern. Aber das Recht zu ehelichen, wem man will, und eine Familie aus freien Stücken zu gründen, wie man will, abgedeckt durch Artikel 3.3 und Artikel 6, schließt an diese Abteilung Funktion der Koalitionsfreiheit an. Wieso? Klar ist, niemand kann hier gegen seinen Willen zur Heirat gezwungen werden. Was heißt das? Man heiratet also, das war früher anders, das ist in anderen Weltgegenden anders, man heiratet hier in aller Regel, wenn man sich zugeneigt ist, wenn man sich mag, wenn man sich liebt. Und auf der Grundlage wird Familie gegründet und werden Kinder gezeugt. Auf dieser, ich nenne es mal, emotionalen Grundlage der Familie, auf diese emotionale Grundlage der Familie kommt es dem Staat ausgesprochen an. Und zwar, weil er dieses Rechtsinstitut Familie, soll man sich nebenbei mal merken, Familie ist nicht eine natürliche Lebensordnung, sondern ein bürgerliches Rechtsinstitut. Ehe, das heißt dazu in einem Bundesverfassungsgerichtsurteil, Ehe und Familie sind wie das Eigentum Rechtsinstitute. Das muss man sich mal merken. Also, zwar legt der Staat deswegen so einen Wert darauf, dass freiwillig Ehen geschlossen werden, auf der Grundlage von Liebe und Zuneigung, weil er die Familie mit einer eigenen, mit den Zwecken der Familie durchaus nicht übereinstimmenden Zwecksetzung versieht. Heiraten, Familie gründen, Lebenspartnerschaften eingehen, muss man nicht. Aber wenn man es freiwillig tut, wenn man den Ehevertrag unterzeichnet, weil man sich liebt und weil man zusammenleben will, dann hat man sich dem Rechtsinstitut der Familie unterzuordnen. Und über dieses Rechtsinstitut der Familie hieß es zum Beispiel in der Weimarer Verfassung noch klipp und klar, ich zitiere, die Ehe steht als Grundlage des Familienlebens und der Erhaltung und Vermehrung der Nation unter dem besonderen Schutz der Verfassung. Modern heißt das Familienleben, Sicherung der Reproduktionsgemeinschaft und Erhaltung und Vermehrung der Nation, das heißt hier heute modern Keimzelle, Keimzelle der Nation. Angesprochen sind dabei natürlich die Massen von einkommensabhängigen Menschen. An ihnen liegt es, die Erhaltung der Nation auch bevölkerungsmäßig sicherzustellen. Und als diese Keimzelle gilt dann am funktionsfähigsten, wenn die Eheleute mit ihrer Liebe all die Beschränkungen gemeinsam bewältigen, die in Lohnabhängigkeit auf die Eheleute zukommen. Was hat das mit der Abteilung vorher, der Koalitionsfreiheit, zu tun? Folgendes. Ist die Koalitionsfreiheit auf der einen Seite dafür da, die Reproduktion der fungierenden Arbeiterklasse gegen die ruinöse Benutzung der Konkurrenz durch die Kapitalisten sicherzustellen, so ergänzt nun auf der anderen Seite die Freiheit zu heiraten und Familie zu gründen, Kinder zu kriegen, wie man will, dies um die Sicherstellung der Reproduktion der ganzen Klasse, nicht nur des fungierenden Teils. Marx hat dazu im Kapital das mal folgendermaßen gesagt: Der Eigentümer der Arbeitskraft ist sterblich, soll seine Erscheinung auf dem Markt eine kontinuierliche sein, so muss der Verkäufer der Arbeitskraft sich verewigen. Durch Abnutzung und Tod dem Markt entzogene Arbeitskräfte müssen zu allermindest durch die gleiche Zahl neuer Arbeitskräfte ersetzt werden. K1. Genau das ist Aufgabe der Familie. Das ist die Zwecksetzung, die dem Rechtsinstitut Familie und damit der Freiheit zu heiraten, wen man will, innewohnt. Und genau deswegen schätzt er eben auch die Liebe, weil diese Funktion dann am besten wahrgenommen wird, wenn die Eheleute sich in Liebe um den Nachwuchs kloppen. Jetzt fehlt noch eine letzte Gruppe an erlaubten Freiheiten. Alle warten drauf. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Glaubensfreiheit. Meinungsfreiheit Artikel 5, Versammlungsfreiheit Artikel 8, Glaubensfreiheit Artikel 4. Ich fange mal mit der Meinungsfreiheit an und bin dann auch relativ bald am Ende. Die Meinungsfreiheit gilt ja als einer der Höchstwerte innerhalb der demokratischen Freiheiten. Und manche Menschen denken zuvörderst auch an sie, wenn sie demokratische Freiheiten verteidigen. Verteidigen gegen Kritiker. In gewisser Weise schließt diese Gruppe Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Glaubensfreiheit das System der demokratischen Freiheiten, wie ich es vorgeführt habe, ab. Wie gesagt, zunächst mal zur Meinungsfreiheit. Warum wird eigentlich das Äußern einer Meinung extra erlaubt? Als selbstverständlich soll auch diese Selbstverständlichkeit dann wohl staatlicherseits nicht gelten, sondern als besonderer Freiheitsakt durch den Lizenzgeber, der, das ist immer darin eingeschlossen bei staatlicher Lizenz, natürlich auch ganz anders könnte, sie nämlich verbieten. Das heißt aber auf jeden Fall, dass man mit Meinungsäußerung, Meinungsbildung ist eine andere Geschichte, unter Kontrolle des Lizenzgebers steht. Und weil das so ist, kann man dem einen ersten Hinweis auf den Inhalt der Meinungen, die aller Orten in dieser Gesellschaft erwartet werden, entnehmen. Es werden schon nicht nur Meinungen über das Wetter, über Hertha BSC oder über den letzten Kinobesuch sein. Die muss wirklich kein Staat beaufsichtigen. Es geht immer ums kritische Meinen. So gilt es denn gerade auch als Zeichen für diesen Höchstwert der Meinungsfreiheit, dass man seine kritische, seine abweichende Meinung sagen darf, dass man sich beschweren darf, dass man seinen Unmut äußern darf, dass man seinen Unmut über diese Ökonomie und diese Politik äußern darf. In der Tat, das darf man, das ist nicht zu bestreiten. Das darf man, allerdings auch wiederum unter Bedingungen. Auch diese Freiheit der Meinungsäußerung ist an Bedingungen geknüpft. Man darf seine Beschwerden äußern, aber die Beschwerden müssen die Form der Meinung haben. Und über die Form der Meinung sagen wieder die Juristen alles Notwendige in schönster Klarheit. Allgemein, ich zitiere wieder, definiert man den Begriff der Meinung als Moment der Stellungnahme, des Dafürhaltens und des Meinens im Rahmen einer geistigen Auseinandersetzung. Dafürhalten, meinen im Rahmen einer geistigen Auseinandersetzung. Das ist deutlich und das ist deutlich in doppelter Hinsicht. Egal also, was der Inhalt des Meinens ist, die prinzipielle Gleichgültigkeit gegenüber dem Gehalt, schon gar dem Wahrheitsgehalt von Meinung, ist darin eingeschlossen. Dafürhalten. Bloß um subjektives Dafürhalten geht es, sagen die selber. Deswegen geht es in dem Zitat, was ich eben vorgelesen habe, auch noch weiter. Dass es bei dem Begriff der Meinung für den Schutz nicht darauf ankommen kann, ob es um ein richtiges oder falsches, emotionales oder rational begründetes Werturteil handeln kann, sagt das Bundesverfassungsgericht 1972. Klartext. Jeder kann jeden Unfug erzählen, selbst in Form einer Beschwerde, aber es muss nur subjektives Dafürhalten dabei rauskommen. Auch die zweite Abteilung, die da angesprochen ist, hat es in sich. Subjektives Dafürhalten in geistiger Auseinandersetzung soll man ernst nehmen. Bedeutet zugleich, von der praktischen Absicht jeder Beschwerde ist Abstand zu nehmen. Sich den Gedanken an praktische Durchsetzung abzuschminken, ist in der Erlaubnis zur freien Meinungsäußerung gleich eingeschlossen. Ist ja logisch, ist ja auch logisch, staatlicherseits logisch, von der Logik dieses Artikels, wo ihr Inhalt, wo der Inhalt der Meinung doch gerade zur Irrelevanz verurteilt worden ist. Wichtig an der Stelle, nur das mal nochmal gesagt, der Witz bei der ganzen Sache ist, was unter welchen Bedingungen erlaubt wird. Der Witz an der Meinungsfreiheit und der Witz an der Kritik der Meinungsfreiheit ist nicht, dass irgendwann auch mal die Zensur zuschlägt, sondern dass man sie zur kritischen Beschwerde tatsächlich wahrnehmen darf. Erstmal unter diesen beiden Bedingungen, die die Verfassungshüter selber ausgesprochen haben. Bloß subjektives Dafürhalten, bloß geistige Auseinandersetzung. So gesteht die Verfassung mit dem Artikel 5 ein, dass es in dieser Gesellschaft, übrigens aus den vorher genannten Gründen, ständig in allen Lebenslagen Gründe für Beschwerden gibt. Und es ist ja auch klar geworden, dass die erlaubte Koalitionsfreiheit gerade nicht die Gründe für die Kritik, die ihr zugrunde liegen, aus der Welt schafft. Bei jeder erlaubten Beschwerde wird, wenn sie in dieser Weise wahrgenommen wird, einerseits also ihr formelles Daseinsrecht anerkannt, als erwünschte oder als durchaus auch als unerwünschte Kritik. Man darf, Daseinsrecht wird anerkannt. Andererseits dafür aber quasi als Preis für diese Anerkennung des Daseinsrechts das Bekenntnis zu ihrer Unverbindlichkeit verlangt. Ihr dürft, aber nur, wenn ihr euch selbst zur Unverbindlichkeit eures eigenen Urteils durchringt. Der weitere Umgang mit den Beschwerden als Meinungsäußerung überliegt dann allein der Politik. Was er aus der Beschwerde macht, liegt ganz in seiner Hoheit. Das heißt aber nichts anderes, als dass die Staatsmacht sich gerade mit dem Grundsatz der Meinungsfreiheit ihre grundsätzliche Entscheidungsfreiheit über alles, was an Beschwerden aus dem Volk kommt, vorbehält. Wir entscheiden, ihr dürft frei vorher oder nachher, am besten immer erst nachher, euer zustimmendes oder ablehnendes Dafürhalten absondern. Dafür gibt es übrigens gesonderte Einrichtungen, wie man weiß, Leserbriefspalten, Anhörungen, Talkshows und die Versammlungsfreiheit. Die Versammlungsfreiheit schließt da an. Versammlungsfreiheit ist als nichts anderes bestimmt als eine etwas andere Form der Äußerung einer abweichenden Meinung. Mehr nicht. Sie unterliegt im Prinzip denselben Bestimmungen der Meinungsfreiheit. Zum Schluss und im Anschluss an die Meinungsfreiheit, jetzt Artikel 4, die Glaubensfreiheit. Mit der wird nichts anderes gemacht, als die in der Meinungsfreiheit eingeschlossene Selbstrelativierung, Selbsterklärung der praktischen Irrelevanz des Inhalts der Meinung fortgesetzt. Allgemeine Verbindlichkeit darf deswegen der Glaube gerade nicht beanspruchen. Deswegen ist auch Glaubensfreiheit, also Glaubenspluralismus, erlaubt. Es sind eben alle möglichen Glaubensrichtungen erlaubt, unter der Voraussetzung, dass sie nicht sich aufmachen und zu sagen, wir sind die einzig wahre und das auch noch durchsetzen. Schon gar nicht darf ein Glaube sich anmaßen, über dem Gesetz, über dem gültigen Gesetz stehende Imperative für die Gläubigen zu verkünden. Ein Verdacht, den die hiesige Regierung übrigens gegenüber dem Islam hat. Das verbietet alles die Glaubensfreiheit. Die erlaubte Glaubensfreiheit. Übrigens schließt die erlaubte Glaubensfreiheit auch ein, dass man nicht glauben darf. Der Atheismus ist durchaus erlaubt. An alle Atheisten im Saal. Geschätzt wird dieser frei gewählte Glaube vom Staat, weil der Staat davon angetan ist, wenn die Beschwerde über irdisches Schicksal der Leute eine jenseitige Verlaufsform erhält. Und das hat die Glaubensfreiheit der Meinungsfreiheit voraus. Die Meinungsfreiheit, die hat nämlich immer noch einen irdischen Adressaten. Egal wie der mit der Beschwerde in der Meinung umgeht. Aber es ist ein irdischer Adressat. Ganz anders bei der Glaubensfreiheit. Mit schwerem Schicksal wird man von Gott für Sünden bestraft. Entschädigung für zu Unrecht erlittenes Leid erfährt man im Himmel. Und alle Bösen werden später mit Fegefeuer abgestraft, das fällt je nach Religion immer ein bisschen anders aus. Sofern diese in jedem Glauben irgendwie steckende Anerkennung einer höheren, über der irdischen Gewalt steckenden, erfundenen Verfügungsmacht über das eigene Dasein, sofern das akzeptiert wird von gläubigen Menschen, weiß die demokratische Obrigkeit, den Glauben zu schätzen. Menschen, die verzweifelt nach dem Sinn nur übrigens eines nicht erfüllten Lebens suchen, die suchen nicht nach dem Zweck der irdischen Gesellschaftsordnung, die für das nicht erfüllte Leben nun mal verantwortlich ist. Mein Schluss. Also, der Artikel sagt, Artikel 2, der alles zusammenfasst, ihr dürft euch um euch selbst kümmern. Ihr dürft euer Leben in die eigene Hand nehmen. Ihr dürft selbst was daraus machen. Und das heißt jetzt schlussendlich, Es bleibt den freien Bürgern gar nichts anderes übrig. Sie müssen sich in freier Entscheidung um sich selbst kümmern. Das können sie gar nicht unterlassen. Das ist übrigens der Gehalt ihrer Mündigkeit. Anders geht Leben im demokratisch regierten Kapitalismus überhaupt nicht. Dabei sind alle mit dem System der Freiheiten, wie es jetzt, ich habe ein paar Freiheiten ausgelassen, konfrontiert. Das heißt, dass jede freie Entscheidung für Beruf, Arbeitsplatz, Familie, Meinung und so weiter auf Bedingungen verpflichtet wird. Und die sollen dafür sorgen und tun es leider auch, dass die freie Entfaltung der Persönlichkeit bei den meisten Bürgern, also bei denen ohne eigene Geldquelle, nur in dem Maße gelingt, wie sie sich den ökonomischen Gesetzen von Privateigentum und Geldvermehrung unterwerfen. Das heißt, wie sie Gewerbetreibenden, ich bleibe mal bei dem Ausdruck, zu ihrem Erfolg verhelfen. Die freie Entfaltung der Person fällt dann auch entsprechend aus. Wie sie ausfällt, ist dem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, der gerade rausgekommen ist, im Einzelnen zu entnehmen. Steht alles im Klartext drin. Mein letzter Satz. Wer jetzt das Argument, dass man hier immerhin all das sagen darf, noch vertritt, wem dieses Argument nicht jetzt im Halse stecken bleibt, nach dem, was ich gesagt habe, dem ist auch nicht zu helfen. Das war's.